Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Das war, wie man das sich vorstellt, wie ein apokalyptischer Film. Und es war ganz klar, dass es die Stunde Null ist. Ja, also danach wird es wahrscheinlich nur noch schlechter und schlimmer für die Zivilbevölkerung. Ich wollte sofort helfen, egal wie. Und ich habe mich auch viel für ukrainische Geflüchtete hier in Deutschland engagiert, weil ich kann mir vorstellen, wie schwer das für sie war, hierher zu kommen, ohne die Sprache zu sprechen oder ohne hier irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde zu haben.
Hallo zu einer neuen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Mein Name ist Mats Kasting und ich stelle euch hier Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zu Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Sie sind weltweit im Einsatz, um für Menschen in Not da zu sein. Und was sie dabei erleben, welche berührenden, schönen, dramatischen und mutmachenden Geschichten sie zu erzählen haben, das erfahrt ihr hier. Ihr könnt euch bestimmt noch alle an den 24. Februar 2022 erinnern, an die Bilder von ersten Angriffen von Russland auf die Ukraine, auf Kiew. Bis heute ist der Krieg Grund dafür, dass Menschen dort in Angst leben, ihr Zuhause verlassen. Hunderttausende sind in der Ukraine auf der Flucht oder in Nachbarländer oder nach Deutschland geflohen. Und sie alle hoffen, dass dieser Krieg bald ein Ende findet. Aktion Deutschland hilft, für alle, die neu dabei sind, ist ein Bündnis von mehr als 20 Hilfsorganisationen. Bei großen Naturkatastrophen oder Krisen, wie zum Beispiel wegen des Krieges in der Ukraine, leisten die Organisationen gemeinsam Hilfe. Sie helfen auf allen Stationen der Flucht, also in der Ukraine, in Nachbarländern wie Polen und Menschen, die zurzeit in Deutschland leben. Und die Hilfe ist sehr vielfältig. Zusammen mit lokalen Partnern liefern die Organisationen Lebensmittel und Medikamente und andere Hilfsgüter. Sie unterstützen Krankenhäuser, zum Beispiel in umkämpften Gebieten. Und ganz wichtig, viele Bündnisorganisationen ermöglichen Kindern und Erwachsenen, sich zum Beispiel psychosozial unterstützen zu lassen. Gerade haben wir Daria Romanenko gehört, die bis vor kurzem Projektkoordinatorin bei Israel Germany war. Israel Germany ist eine enge Partnerorganisation von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST. Daria und ihr Kollege Arthur Ayev sind unsere heutigen Gäste bei Who Cares. Beide waren und sind hautnah an den Ereignissen in der Ukraine und der Hilfe durch Israel Germany dran. Wir sprechen über ihre persönlichen Erlebnisse im vergangenen Jahr und über die humanitäre Hilfe, die sie bei Israel Germany leisten und ihren Alltag. Daria und Arthur, würdet ihr euch bitte selber noch mal kurz vorstellen?
Hallo, mein Name ist Arthur Ahir. Ich komme aus Olivka, das ist Donetsk-Gebiet aus der Ukraine. Ich arbeite jetzt bei Israel Germany.
Für mich hat der Krieg in der Ukraine schon vor 8 Jahren angefangen. 2014 musste ich meine Heimatstadt in der Ostukraine verlassen. Da bin ich gerade 18 geworden und ich musste direkt erwachsen werden. Meine Mutter hat ihre Arbeit als Grundschullehrerin verloren und ich bin sozusagen das Familienoberhaupt geworden, musste mich um die Miete, das Essen und um unser neues Zuhause kümmern. Man könnte also sagen, dass ich im letzten Jahr zum zweiten Mal zum Vertriebenen geworden bin. Für meinen vorherigen Job habe ich immer wieder an Konferenzen im Ausland teilgenommen. Am 23. Februar habe ich die Ukraine verlassen und bin nach Istanbul geflogen. Und am nächsten Tag fing der Krieg an. Mir war klar, dass ich mein Land weiterhin unterstützen will. Und ich bin dankbar, dass ich in Deutschland diese tolle Möglichkeit gefunden habe, in der humanitären Hilfe zu arbeiten.
And then I found this amazing opportunity to work in humanitarian aid with Israel Germany.
Ich komme ursprünglich auch aus der Ukraine. Ich bin im Alter von 15 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich komme aus der Ostukraine, sogar aus Kharkiv. Und seit ich meinen Berufsweg angefangen habe, habe ich tatsächlich meistens für internationale Organisationen gearbeitet oder für NGOs. Und dadurch bin ich auch auf diese Stelle der Projektkoordinatoren gekommen. Das war halt für mich immer klar, dass ich diese bilaterale Beziehungen auch zwischen Deutschland und der Ukraine weiter ausbauen möchte. Und dass ich mich für dieses freundschaftliche Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland einsetzen möchte.
Und dann hat sich ja mit dem 24. Februar so ziemlich alles in der Ukraine geändert. Bevor wir jetzt genauer darüber sprechen, was ihr seitdem erlebt habt, fände ich es spannend, so ein bisschen mehr über die Ukraine zu erfahren. Mir war zum Beispiel lange Zeit überhaupt nicht bewusst, wie groß das Land eigentlich ist.
Ukraine ist das größte Land Europas. Tatsächlich ist es größer als Frankreich. Und Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine mit mehr als 1 Million Einwohner. Und ich bin dort auch aufgewachsen. Und ja, also dann, als ich nach Deutschland kam und meinen Klassenkameraden gesagt habe, aus welcher Stadt ich komme, natürlich hat das keiner gekannt und sogar die Lehrer haben sich noch gewundert, ja, wo es überhaupt liegt. Danach habe ich auch Geschichte studiert hier in Deutschland und ich fand es bemerkenswert, wie mangelhaft das Wissen über die ukrainische Geschichte auch in den akademischen Kreisen ist. Ukraine ist ein sehr digitalisiertes Land und ich denke, dank dieser Digitalisierung kann man sehr viele Kriegsfolgen einfacher beheben. Digitalisierung wurde zur Bekämpfung der Korruption sehr flächendeckend eingesetzt. Zum Beispiel in der Ukraine bekommen Menschen kaum Rechnungen oder Post von verschiedenen Ämtern per normale Post, sondern das läuft alles über eine App ab, wo man auch seinen Pass und sein ID hat, seinen Ausweis, auch seine Steuer-ID zum Beispiel. Man kann sich auch dort um- und anmelden. Jetzt mit den ganzen Bienenflüchtlingen, die können sich als IDPs auch über diese App registrieren. Und sogar über diese App kann man über die Bewegung der russischen Truppen berichten, ja, an die ukrainischen Sicherheitskräfte. Also es ist wirklich sehr umfangreich. Und das erwartet man auch natürlich nicht von der Ukraine. Was auch interessant ist, also man kennt die Ukraine als die Kornkammer Europas. Ja, das ist ein Land mit sehr viel landwirtschaftlicher Fläche. Aber was mich auch sehr verwundert hat, war die Tatsache, wie fortschrittlich die ukrainischen Bauern sind. Also die setzen Technologien ein, die zum Beispiel in Israel zur Bewässerung eingesetzt werden. Ich war im Donbass 2018, das war entlang der Kontaktlinie, ein Teil des Feldes war vermint, der andere Teil war noch intakt und konnte bewirtschaftet werden. Es ist auch ein Land mit sehr großen Großstädten, Kiew, Kharkiv, Dnipro, Odessa, haben alle über 1 Million Einwohner. Früher war es auch Donetsk vor der Besatzung 2014. Mariupol hatte, ich glaube, 1 Million, ein bisschen weniger, natürlich vor der Zerstörung.
Dann gehen wir mal zurück in den Februar letzten Jahres. Wie habt ihr den Anfang des Krieges erlebt?
Ja, on the 23rd of February, I took a flight from.
Am 23. Februar bin ich nachmittags von Kiew nach Istanbul geflogen. Ich war dort für eine Konferenz, die nur 2 Tage dauerte. Danach musste ich mich entscheiden, wohin ich gehen wollte, weil mein Flug nach Kiew gestrichen wurde. Ein Freund aus Berlin hat mich eingeladen. Er sagte, dass ich rüberkommen und dort bleiben könnte. Das habe ich dann auch gemacht. Später habe ich mich auf diese Stelle bei Israel beworben. Seitdem ist mein Dienstort in der Nähe der Grenze in Rumänien. My duty station is now very
close to the border in Romania. Zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs war ich auch in der Ostukraine. Ich war in Slowjansk und dann war ich in Liman. Liman fiel dann später, kurz nach meiner Abreise, unter russischer Besatzung. Aber ich konnte mich noch evakuieren. Das war, wie man das sich vorstellt, wie ein apokalyptischer Film. Und es war ganz klar, dass es die Stunde Null ist. Ja, also danach wird es wahrscheinlich nur noch schlechter und schlimmer für die Zivilbevölkerung. Ich wollte sofort helfen, egal wie. Und ich habe mich auch viel für ukrainische Geflüchtete hier in Deutschland engagiert, weil ich kann mir vorstellen, wie schwer das für sie war, hierher zu kommen, ohne die Sprache zu sprechen oder ohne hier irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde zu haben. Es gab natürlich am Anfang so dieser erste Schock, ja, aber ich finde, dass die Ukrainer diesen Schock ziemlich schnell überwunden haben und haben irgendwie versucht, weiter das normale Leben zu führen, obwohl die Hälfte der Kiewer Region unter Besatzung war, Kharkiv jeden Tag bombardiert wurde, die Ostukraine, also da kam die russische Armee sehr schnell voran und dadurch wurden sehr viele logistische Ketten unterbrochen, was natürlich zu Knappheiten in der Lebensmittelversorgung und vor allem Medikamentenversorgung geführt hat. Dadurch, dass wir ein sehr starkes Partnernetzwerk in der Ukraine hatten, also von Organisationen, die noch vor Ort geblieben sind, auch in den besetzten Gebieten, konnten wir richtig gutes Needs Assessment machen, also wir konnten ganz genau feststellen, was und wo gebraucht wird und dann haben wir versucht, Logistik dahin aufzubauen, was auch nicht immer unproblematisch war. Und da wurde es klar, dass jetzt die Hälfte der Bevölkerung quasi zu Geflüchteten wird innerhalb der Ukraine, ja, zu den IDPs. Und das sind auch Menschen, man vergisst sehr oft, dass Refugee-Erlebnisse können sehr unterschiedlich sein und man kann auch im eigenen Land zu Refugee werden. Und das ist wirklich Millionen von Menschen passiert, die dann aus einer Region, zum Beispiel aus der Luhansk-Region, nach Vinnytsia umgezogen sind und dort quasi wieder von Null anfangen mussten.
Israel Germany ist eine von vielen Hilfsorganisationen, die sich für die Menschen aus der Ukraine einsetzen. Damit sind wir in eurem Alltag angekommen. Wie sieht eure Hilfe, euer Job aktuell aus? Und seid ihr seit Kriegsbeginn nochmal in der Ukraine gewesen?
Also ich bin meistens so einmal alle 2 Monate dort für mehrere Wochen. Und die Komponente unseres Projektes sind die folgenden. Das ist zum einen natürlich die humanitäre Hilfe. Also zurzeit beschäftigen wir uns mit der Winterhilfe. Wir verteilen solche Heizöfen und Wärmeöfen, ja, für diese Warming Stations in der ganzen Ukraine. Aber auch Decken, warme Kleidung, Medikamente, Lebensmittel, das versuchen wir, die Bevölkerung in der ganzen Ukraine damit zu unterstützen. Wir haben auch einen Komponent der psychosozialen Unterstützung mit einer Hotline, wo Menschen aus der ganzen Ukraine, sogar aus den besetzten Gebieten anrufen können. Und im Sommer haben wir auch mit einem Wiederaufbauteilprojekt angefangen. Es wurde bereits schon ein Kindergarten in der Nähe von Kiew wieder aufgebaut. Das war auch eines der Dörfer, was seit dem Kriegsausbruch unter der Besatzung war und jetzt natürlich befreit wurde. Ja, das ist so kurz gefasst, womit ich mich beschäftige.
Ich bin rund um die Uhr über Messenger und E-Mails mit unseren Partnern und Betroffenen in der Ukraine in Kontakt, um den Hilfsbedarf im Auge zu behalten, Preise zu verhandeln oder die Finanzberichte zu aktualisieren. Israel Germany hat ja ein großes Netz aus lokalen Partnern. Deshalb wissen wir immer ziemlich genau, was die Menschen benötigen, auch in umkämpften Gebieten. Meine Arbeit ist fertig, wenn ich am Ende des Tages die Berichte von unseren Teams erhalte, die an verschiedenen Standorten tätig sind. Wir haben zum Beispiel ein Gemeindezentrum für Geflüchtete in Rumänien. Es gibt einen Kindergarten in Kiew, den wir wieder aufgebaut haben. Wir haben eine 24/7-Hotline, die den gesamten Osten abdeckt, einschließlich der Krim. Unser Team von der Hotline erhält mindestens 500 Anrufe pro Tag. 500 Anrufe pro Tag. Wir leisten auch an verschiedenen Orten psychologische Hilfe. Wir besuchen Menschen, zum Beispiel auch in Bunkern. Und es gibt verschiedene Workshops, die meistens mit kunsttherapeutischen Methoden arbeiten, um den Menschen zu helfen, besser mit dem ganzen Stress umzugehen. Ich mag meine Arbeit, auch weil ich persönlich mit diesem Krieg verbunden bin und ich das Gefühl habe, etwas Positives zu der Situation beitragen zu können, in der wir jetzt alle leben.
Daria, wie sieht ein Arbeitstag bei dir konkret aus?
Ja, ich habe meistens sehr viele Meetings im Laufe des Tages. Also sind Meetings mit der regionalen Verwaltung, mit unseren Partnern. Ich schaue mir auch diese Shelter an, zusammen mit unseren Partnern, wo unsere Psychologinnen und Psychologen arbeiten. Man verbringt tatsächlich sehr viel Zeit unterwegs, ja. Also man fährt von einem Ort zum anderen und manchmal gibt's 5-mal am Tag Bombenalarm. Und wenn kein Keller jetzt in der Nähe ist, dann gilt quasi diese 2-Wände-Regel, dass man, wenn man sich in einem Raum aufhält, in einer Wohnung, dann müssen zwischen quasi dir und der, also der Welt da draußen, 2 Wände sein, ja. Falls die Rakete das Haus trifft, dann bist du quasi in so einem kleinen Häuschen und bleibst wahrscheinlich noch am Leben. Die Bombenalarme sind manchmal sehr störrisch, weil sie unterbrechen sehr viele Arbeitsprozesse, ja. Und jetzt mittlerweile ist es auch, sind auch die Stromausfälle. Das ist echt ein großes Problem. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ich war in Kiew, das war im November. Ich bin dann aufgewacht, weil es im Zimmer sehr kalt war. Ich habe auf das Handy geschaut, es war noch zu früh, also mir wurde klar, es gibt keinen Strom. Ich hatte auch kein Mobilfunknetz, also ich habe auch keine Nachrichten bekommen, was mir auch sehr suspekt war. Und ich habe keinen Luftalarm gehört, weil es gab keinen, weil Strom aus war. Und genau in diesem Tag wurde Kiew beschossen. Ich habe dann ganz entfernt eine Explosion gehört. Dann wurde mir klar, okay, also es gibt keinen Strom und es gibt jetzt wieder neuen Raketenangriff auf Kiew. Aber ja, es ist natürlich unschön, wenn man keinen Strom hat, keine Heizung hat und dann noch das Mobilfunknetz ausfällt, weil dann bleibt man quasi also in kompletter Ungewissheit, was jetzt passiert.
Arthur, ist es für dich auch eine Option, in der Ukraine selbst zu arbeiten?
It's always about pros and cons.
Es geht immer um das Für und Wider. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, von der Ukraine aus zu arbeiten. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich das Land vielleicht nicht mehr verlassen kann, wenn ich es betrete. Für mich war der Winter der ausschlaggebende Grund. Wegen der vielen Angriffe und der zerstörten Infrastruktur ist es für viele Menschen einfacher, den Winter nicht in der Ukraine zu verbringen. Jetzt arbeite ich in Rumänien an der Grenze und kann dort andere Menschen in Empfang nehmen, die aus der Ukraine kommen. Das ist eine wichtige Arbeit. Gleichzeitig würde es mir manchmal auch besser gehen, wenn ich in der Ukraine wäre. Ich fühle mich meiner Heimat sehr verbunden. Aber momentan ist es für mich am sinnvollsten, in Rumänien zu sein.
Jetzt ist das ja alles eine sehr schreckliche Situation in eurer Heimat. Aber gab es denn auch Momente, wo ihr sagen würdet, die waren besonders schön und oder beeindruckend, die euch auch Kraft geben, weiterzumachen?
Das sind für mich immer wieder die Nachrichten von Menschen, denen wir helfen konnten. Wenn zufällig oder unerwartet eine Nachricht kommt, in der sie sich für die Hilfe bedanken, dann ist das ein sehr schönes Gefühl. Ein großer Erfolg war auch, als wir es geschafft haben, gleich zu Beginn ein großes Netz aus Partnern und Behörden in der Ukraine aufzubauen und die Logistikroute durch die gesamte Ukraine zu bauen. In den ersten Wochen war noch recht unklar, welche Routen sicher sind. Wir haben dadurch schnell größere Mengen Hilfsgüter über die Grenze bekommen. Ich bin da echt stolz auf uns und unsere Organisation. Besonders freue ich mich auch über lachende Kinder, wenn ich sehe, wie sie spielen und glücklich sind, nachdem wir ihnen geholfen haben. Das ist aus meiner Sicht die größte Belohnung, die man als humanitärer Helfer bekommen kann.
Es gibt eine Geschichte, bei der ich tatsächlich schon Tränen in den Augen hatte. Am Anfang des Krieges haben wir eine Lieferung nach Luhansk-Region gemacht, noch bevor diese Gemeinde unter Besatzung fiel. Und wir haben sehr viele Medikamente geschickt. Und später kamen da die Russen, aber die Frau, die Medikamente von uns bekommen hat, so eine ältere Babuschka, hat uns auf die Hotline angerufen, als sie Empfang hatte. Und sie hat gesagt, ich habe immer noch die Medikamente, die sie mir gegeben haben und nur dank denen bin ich noch am Leben. Glückliche Momente waren natürlich, als Cherson befreit wurde, als meine Heimatregion Kharkiv komplett befreit wurde. Meine Familie hat ein Sommerhaus in der Nähe von der russischen Grenze und natürlich war das seit dem 24.02. unter Besatzung. Jetzt ist dieses Gebiet sehr schwer vermint und natürlich darf man nicht hinfahren, aber zumindest, also ich hatte dieses Gefühl wieder bekommen, dass der Ort, wo ich aufgewachsen bin, wo ich fast jeden Sommer verbracht habe, der ist wieder ukrainisch und das ist immer noch unser Land so. Dann nach der Befreiung von Liman und der Donetsk-Region haben wir auch mehrere Transporte hingeschickt. Und dann haben uns auch sehr viele Anrufe erreicht, wo Menschen wirklich ihre Geschichten erzählt haben, was sie alles unter Besatzung erlebt haben. Das waren Torturen, Massenerschießungen, Vergewaltigungen, also wirklich schlimme Sachen. Und sie haben wirklich so am Telefon geweint und sich bei uns für die Hilfe bedankt, weil sie schon seit Wochen nichts mehr gegessen haben.
Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist auch ein Jahr später noch sehr, sehr groß in Deutschland. Gibt es denn jetzt irgendwas, was Sie sich für die Zukunft wünschen, was auch unsere Hörerinnen und Hörer tun können?
Ich habe gemerkt, was die Ukrainer und ukrainische Geflüchtete gar nicht aufstehen können. Und das ist, wenn man sie bemitleidet. Ich denke, Mitleid ist hier wirklich sehr unangebracht, weil die Ukrainer, sie vergießen ihr Blut als das Tor Europas wirklich auch für europäische Werte. Ja, weil das ist tatsächlich die Wahl, die die Ukrainer getroffen haben und für die sie jetzt bestraft werden. Und ich denke, Mitleid ist da wirklich fehl am Platz. Natürlich weiterhelfen, aber weiterhelfen mit dem Ansatz, dass es hier nicht nur um humanitäre Prinzipien geht, weil alle Menschen sind gleich, ja? Das ist klar. Ukrainer, Russen, Deutsche, wir sind alle gleich. Viel wichtiger sind hier die Umstände und dieses Ideologische, was dahinter steckt. Und ich denke, ich plädiere wirklich dafür, die Ukrainer nicht zu bemitleiden, sondern einfach sie zu unterstützen. Natürlich mit Empathie, natürlich mit vielleicht sogar ein bisschen Sorge, aber man soll wirklich an die Ukrainer, Ukrainerinnen und Ukrainer glauben.
Well, of course, from the position of Ukrainian, I wish that the war will end soon.
Als Ukrainer wünsche ich mir natürlich, dass der Krieg bald zu Ende geht. Aber ich weiß auch, dass die humanitäre Krise noch Jahre andauern wird, selbst wenn der Krieg morgen zu Ende ist. Ich hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen werden, die Wünsche und Bedürfnisse möglichst vieler Menschen zu erfüllen. Und ich wünsche mir Stabilität. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Für mich geht es auch um Vertrauen in das Völkerrecht und internationale Institutionen. Ich wünsche mir, dass wir uns alle sicher fühlen können, dass wir keine Angst mehr vor dem Morgen haben und dass wir friedlich leben können. Ich glaube, dass der Himmel bereits hier auf Erden ist. Wir dürfen ihn nur nicht verderben.
I believe that like heaven is already here on earth, so we just don't have to spoil it.
Daria Romanenko und Arthur Aiyev, vielen Dank für das spannende und bewegende Gespräch. Danke, dass ihr eure persönlichen Erlebnisse mit uns geteilt habt. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und die Arbeit bei Israel Germany. Weitere spannende Menschen und Themen gibt es in den nächsten Folgen. Wenn ihr nicht so lange warten wollt und mehr über die Hilfe von Aktion Deutschland hilft erfahren wollt, dann empfehle ich euch unsere Folge mit dem Titel »So funktioniert Aktion Deutschland hilft«, in der wir euch erklären, wie unsere Nothilfe im vergangenen Jahr gestartet ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und, am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, euer Mats Kastning.
Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.